Ja, auch von meiner Seite nochmal allen einen herzlichen guten Morgen. So ganz mit der Begrüßung ist das noch nicht so ganz einfach möglich, darum mache ich das immer gerne auch von vorne noch einmal. Ja, genau. Vielen Dank, Damaris, dass du die Breite aufgezeigt hast des Wortes Gottes, vor allem des Themas. Es ist mir genauso gegangen. Ja, also wer dazu nichts sagen kann, ist fast selber schuld, würde ich sagen, ne? Weil das ein sehr breites Thema ist, das Wort Gottes. Es wird etwas eingeschränkt, natürlich durch die Ergänzung höre und handle. Darum kann man jetzt nicht über die Inspiration der Bibel zum Beispiel sprechen. Ja, das wäre ja auch ein Thema, sondern doch mehr über das, was wir damit anfangen können mit dem Wort Gottes. Und ich weiß auch nicht genau, ob ich den Nerv so richtig getroffen habe, weil ich eine Selektion da machen musste. Aber ich glaube, dass das Wort Gottes etwas Grundsätzliches mit meinem Leben als Christ zu tun hat. Und darum habe ich ein Gleichnis, das ich auslegen möchte, das ihr auch alle kennt. Das ist das Gleichnis vom Hausbau. Mit der Fragestellung, worauf ist eigentlich mein Haus gebaut? Und vom Grundtext her gesehen erkennt man, da geht es um das Lebenshaus. Es ist nicht ein Haus aus Stein und Holz und Tonziegel oder ähnlichem, sondern es geht um das Lebenshaus. Worauf ist mein Lebenshaus gebaut? Dann möchte ich etwas dazu sagen, dass das Fundament gelegt ist, dass wir als Leute, die das umsetzen, nicht das Fundament neu legen müssen. Ja, sondern das ist gelegt und das ist etwas ganz Wesentliches eigentlich auch und das hat auch mit dem Wort Gottes etwas zu tun. Und natürlich die Fragestellung, was muss ich tun? Ja, also das Handeln heraus aus dem Wort Gottes. Und da möchte ich uns dieses Gleichnis einmal lesen. Kannst du einmal die Folie weiterschalten? Die Wand ist auch etwas blass. Könnt ihr das lesen oder kann man das Licht vielleicht hier vorne löschen? Dass das etwas kontrastreicher ist. Ja, super. Ich habe das aus dem Zusammenhang herausgeschrieben. Gottes Wort höre und handle. Jesus Christus spricht, wer nun auf das hört, was ich gesagt habe. Und da steckt die ganze Bergpredigt jetzt im Hintergrund, im Matthäusevangelium, Kapitel 5 bis 7. Darauf bezieht sich diese Aussage. Wer nun auf das hört, was ich gesagt habe und danach handelt, der ist klug. Man kann ihn mit einem Mann vergleichen, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn ein Wolkenbruch niedergeht, das Hochwasser steigt und der Sturm am Haus rüttelt, wird es trotzdem nicht einstürzen, weil es auf Felsengrund gebaut ist. Und demgegenüber steht, wer sich meine Worte nur anhört, aber nicht danach lebt, der ist so unvernünftig wie einer, der sein Haus auf Sand baut. Denn wenn ein Wolkenbruch kommt, die Flüsse über ihre Ufer treten und der Sturm um das Haus tobt, wird es einstürzen. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Wenn wir diesen Text auf uns wirken lassen, dann merken wir gleich, dass es mir jetzt nicht in erster Linie um die Bibel als das Buch geht, sondern um das lebendige Wort Gottes, das nämlich Jesus Christus ist. Und seine Lehre ist natürlich auch Wort Gottes und ist ja auch ein Teil der Aufzeichnungen im Neuen Testament. Und um diesen Bereich, ja, des Redens Jesus und damit eben sein Wort soll es heute Morgen einmal gehen. Und da würde ich ganz gerne grundsätzlich anfangen. Das Lebenshaus, wenn man das einfach mal versucht, so ein bisschen zu überdenken. Es ist auch schön, dass wir mehrere Generationen auch in der Gemeinde haben. Wirklich so von ganz klein, ja, bis ganz groß. Und ich meine jetzt nicht die Körperlänge, sondern ich meine das Lebensalter. Ja, jung geboren, ja, und doch auch weiter fortgeschritten und reif. Das Lebenshaus in jungen Jahren stellen wir oder auch nicht mit dem Wort Gottes Lebensweichen. Wir fragen nach Gott in Bezug auf den Lebenspartner, in Bezug auf die Berufsausbildung oder überhaupt vielleicht auf die Berufung. Durchaus auch ein Fragen nach Gott, Herr, was willst du aus meinem Leben machen, wenn ich mich in jungen Jahren für Jesus entschieden habe? Kann es auch sein, dass der Herr sagt, ich hätte dich ganz gerne in einem missionarischen Dienst und in Reichsgottesarbeit? Ja. Aber diese Weichenstellungen, die werden in jungen Jahren sich ereignen. So in der Regel zwischen 20 und 30, da passiert das. Ja. Und da hat das Wort Gottes einen Einfluss drauf, weil man darin die Antwort sucht und danach fragt und um Erkenntnis Gottes bittet. In mittleren Jahren ist es so, dass Gottes Wort uns begleitet. Da gibt es immer wieder Dinge, ja, die sind immer neu zu justieren, neu zu entscheiden. Ja. Man braucht Hilfe, man braucht Trost aus dem Wort Gottes, man möchte anderen vielleicht auch Trost spenden. Ja. Man sucht nach moralischen Werten auch, die einen begleiten. Und man fragt in vielerlei Hinsicht, ja, Herr, was sagst du denn eigentlich zu dieser und jener Situation in Familie, in Beruf, in Gesellschaft? Ja. Da begleitet das Wort Gottes in mittleren Jahren. Und in reifen Jahren ist das Leben mit dem Wort Gottes eigentlich ein Reflektieren. Da ist ein Druckfehler drin. Ja. In reifen Jahren ja, reflektieren wir das Leben mit dem Wort Gottes. Und das ist so ein bisschen Rückblick, manchmal auch eine Bilanz. Ja. Ihr kennt ja alle diesen Begriff Midlife Crisis. Ja. Also dann fragt man irgendwann so als 50er, ja, was ist denn jetzt erreicht in meinem Leben, was kann ich noch, aber was ist verpasst? Ja. Manche stürzen in eine tiefe Depression. Ja. Das ist in solchen Jahren der Reflexion und das ist eigentlich vor allen Dingen auch mit Gott als Christ überhaupt nicht notwendig. Ja. Am besten ist es natürlich, wenn man in jungen Jahren die Weichen richtig gestellt hat und Gott konnte diese Richtung, die man eingeschlagen hat, immer wieder neu bestätigen. Das ist am effektivsten, auch für das eigene geistliche, persönliche Leben. Und dann spricht das Wort Gottes auch am deutlichsten, am klarsten. So habe ich das zumindest eben auch empfunden. Und die Reflexion ja, des Wortes, ein Rückblick, Herr, was ist denn damals gewesen und wo bin ich heute? Da kann man irgendwo sehr dankbar sein manchmal. Ja, für das, was Gott gegeben hat und was er gesegnet hat, wo er einen auch gebraucht hat. Ja. Und man richtet sich trotzdem immer auch in reifen Jahren immer noch wieder nach vorne aus und sagt, Herr, leite du mich nach deinem Rat, leite du mich nach deinem Wort, wie wir es eben gehört haben. Ja. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Das gilt das ganze Leben letztendlich. Ja, und insofern haben wir natürlich die Bibel als gedrucktes Wort Gottes auch als eine Art Richtschnur, als eine Art Wegweiser. Wenn ich eben gesagt habe, das Fundament ist gelegt, ja, dann hat das den Hintergrund, dass es aus meiner Sicht heraus ganz wichtig ist, dass man nicht irgendwann im Leben denkt, so, jetzt will ich mich aber zusammenreißen und jetzt gucke ich mal, was in der Bibel steht, ja, und jetzt setze ich das alles um. Das ist natürlich eine noble Einstellung, ja. Aber du stellst sehr schnell deine Grenzen fest. Ja. Und vor allen Dingen ist eine Grundvoraussetzung ganz wichtig, wenn das Wort Gottes wirklich auch Lebensbegleiter im Sinne von Segenswort sein soll und Orientierungshilfe, dann muss ein Fundament klar sein. Und das wollte ich in kurzer neutestamentliche Theologie hier uns einfach nur mal wieder deutlich machen. Johannes 3, 16, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde gehen wird, sondern das ewige Leben hat. Ja. Das Entscheidendste ist letztendlich, dass ich eine persönliche Entscheidung für Jesus Christus getroffen habe und das bedeutet, ihn kennengelernt habe im Leben. Ja. Dass mir dieses Fundament klar ist, wenn ich mein Lebenshaus auf Gottes Wort aufbauen will, muss das Fundament, von dem es gesagt wurde, dieses Wort Gottes, Jesus Christus, tatsächlich in meinem Leben real vorhanden sein. Ja. Auf der Basis einer persönlichen Errettung kann ich letztendlich das umsetzen, was in der Bibel steht. Und dann ist es auch etwas Wichtiges, etwas Redendes. Ja. Wenn ich das ohne diese Basis machen will, dann bleibt die Bibel ein moralisches Buch, ja, und ich versuche, ihr gerecht zu werden und denke am Ende, naja, das meiste ist gut gegangen, Gott wird mich ja wohl annehmen. Das ist aber nicht das, was das Wort Gottes eigentlich möchte. Ja. Richtschnur, Wegweiser und damit eben auch Begleiter sein, sondern wir brauchen diese persönliche Beziehung zu Jesus Christus und damit die Erkenntnis, ja, dass nur er und mein Vertrauen auf ihn die Basis sein kann, um das Wort Gottes auch auszuleben. Der zweite theologische Aspekt ist auch ganz wichtig, aus dem Gespräch mit dem Nikodemus heraus. Jesus sagt, ich versichere dir, Nikodemus, wer nicht neu geboren wird, kann Gottes Reich nicht sehen und erleben. Ich habe nur einen Vers heraus zitiert. Ja. Da geht es eigentlich letztendlich darum, dass der Mensch, der zu neuem Leben geboren wird, Gottes Geist bekommt. Ja. Und du brauchst den Heiligen Geist, alleine schon, um Erkenntnis auch in der Bibel zu haben, die letztendlich auch geistgewirkt ist. Ich habe das im biblischen Unterricht mal immer wieder so ein bisschen scherzhaft gesagt. Ja? Was brauchen wir eigentlich, wenn wir Gottes Wort weitergeben wollen an den Menschen oder ein Zeugnis sein wollen? Da kann man aufzählen. Ja, man muss lesen und schreiben können. Man muss die Bibel als gedrucktes Buch haben. Ja? Vielleicht noch eine Konkordanz, damit man so ein bisschen lexikalisch auch drin nachgucken kann. Und eine normale, nenne ich das hier mal, Intelligenz, um Verse auswendig zu lernen. Ja, aber was brauchst du nicht? Den Heiligen Geist. Du kannst die Bibel lernen. Und du kannst sie zitieren. Aber ob das dann tatsächlich geistgewirkt, angeleitet ist, und ob es das ist, was Jesus Christus seinen Jüngern immer wieder gesagt hat, ja, ihr habt gehört, dass euch gesagt ist, so und so, ich aber sage euch. Und dann nimmt er dieselben Texte und Verse und setzt sie in den richtigen Lebenszusammenhang. Und das ist ganz entscheidend im Umgang mit der Bibel und mit dem Wort Gottes. Und dafür braucht der Mensch letztendlich die Wiedergeburt, um den Heiligen Geist zu bekommen. Paulus hat das in einem einfachen Satz im Korintherbrief gesagt, geschrieben, der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes, es ist ihm eine Torheit. Und der geistliche Mensch, ja, für den werden die Dinge klar und offenbar. Und der dritte Gedanke, auch das ist ganz wichtig, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus den Werken, damit sich nicht jemand rühme. Ja. Der Umgang mit Gottes Wort ist etwas, was mich in meinem Leben ja auch durchaus stark in Frage stellen kann. Gottes Wort ist ein zweischneidiges Schwert. Es deckt auf, es schneidet, es wirkt und trennt Mark und Bein. Wenn man den Textzusammenhang liest an dieser Stelle, ist es ganz wichtig zu beachten, dass diese Wirkung des Wortes Gottes auf mich bezogen ist. Nicht, dass ich das Wort Gottes gebrauchen kann und darf, um bei dem anderen Mark und Bein zu trennen. Da steht nirgendwo, dass ich dem anderen Menschen Bibelverse zitieren muss, ja, damit bei ihm das Wort Gottes schärfer ist als ein zweischneidiges Schwert. Das ist auf mich bezogen, auf den eigenen persönlichen Leser, auf den eigenen persönlichen Gebrauch. Ja. Nicht, dass ich es anwende in dieser Art und Weise auf den anderen, also in einer bewussten Art und Weise. Und das ist ja eben auch hier von der Seite der Gnade ganz wichtig. Ich stoße beim Lesen des Wortes Gottes immer auf meine Defizite. Und das sind ganz viele. Und da kann ich nur mit Paulus mitreden. Ich bin der größte Sünder, der schlechteste aller Menschen. Ja. Da ist nichts Gutes in mir. Und ich bin sowas von hundertprozentig auf Gottes Barmherzigkeit und Gnade angewiesen, ja, dass es mir manchmal richtig heiß und kalt wird. Ja. Und diese Gnade Gottes ist dir und mir geschenkt. Das ist ein ganz wichtiges Fundament, das zu wissen. Ja. Begnadigter Sünder sein zu dürfen. Ja. Und in dem Sinne nicht nur die Defizite immer zu erkennen, sondern auch Bestätigung zu erleben und einfach wissen zu dürfen, Gottes Barmherzigkeit ist alle Morgen neu. Ja. Und wenn du morgens aufwachst, ja, da kennen wir ja alle diese Gedanken, guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon wieder da. Das ist ganz schlecht. Ja, das ist ganz schlecht. Das kommt auch nicht aus dem Wort Gottes heraus. Das kommt auch nicht durch den Heiligen Geist. Ja? In der Bibel steht, Gottes Barmherzigkeit ist alle Morgen neu. Ja? Wir müssen diesen Gedanken irgendwie umwenden und sagen, nein, nicht die Sorgen. Gottes Barmherzigkeit steht an diesem Tag rein und jungfräulich da und wird mich begleiten. Seine Liebe und das eben auch durch das Lesen seines Wortes und durch das Reden mit ihm im Gebet, ja, ist letztendlich auch das Fundament eines jeglichen Tages. Darum ein weiterer Gedanke, was muss ich tun, wenn denn jetzt wirklich die Bibel Gottes Wort ist und das Fundament gelegt ist? Ja. Das ist zum Beispiel ein Fundus in der Bibel, ja. Wenn du fragst, was muss ich tun, unter diesem Gedanken die Bibel durchzulesen, ja, also ich würde sagen, da gibt es auf Anhieb 100 Verse, ja, die man irgendwie von der Konkordanz her nachschlagen könnte. Ja, ich habe einfach nur mal exemplarisch einen herausgesucht, wo auch ich auch den Eindruck habe, dass das gar nicht nur für Christen gesagt ist. Das ist natürlich im Alten Testament für das alttestamentliche Volk offenbart, im Propheten Micha. Aber das ist sowas von grundsätzlich und irgendwie sowas von klar, dass es jeden ansprechen könnte. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nichts als Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Gottes Wort halten ist natürlich auf der einen Seite das gedruckte Wort, aber, wie ich es am Anfang ja eben auch dargelegt habe, Jesus Christus als das lebendige Wort. Ja. In der Gemeinschaft mit Jesus wird mein Lesen in der Bibel zu einem lebendigen Wort, zu einem Reden Gottes an mein Herz heran. Und dieses Wort halten, danach leben und es tatsächlich auch ernst nehmen, Respekt dazu zu haben. Und Liebe üben ist doppelseitig oder mit einer doppelten Zielrichtung gemeint. Ja, das habe ich gleich nochmal in einem anderen Vers. Ja, Gott lieben von ganzem Herzen ist die erste Zielrichtung. In erster Linie ausgerichtet zu sein, in der Nachfolge Jesu, ja, ich liebe dich, Herr Jesus Christus, weil du mein Retter bist. Und weil du letztendlich überhaupt das Ziel meines Lebens sein kannst. Weil du am Ende als Einziger übrig bleiben wirst, wenn dieses Leben irgendwann mal vorbei ist. Und weil ich auf diesen Jesus Christus ausgerichtet bin. Ja, und er mir Sinn und Inhalt und Perspektive gegeben hat. Das ist Liebe zu Gott und seine Nächsten wie sich selbst. Das ist die zweite Richtung zum Menschen, zum anderen und natürlich auch zu sich selbst. Ja, diese Richtung ist auch sehr relevant. Vor allen Dingen auch zum Nächsten. Da komme ich gleich noch etwas weiter drauf. Da kann man durchaus auch mal kreativ sein und Überlegungen haben, wie kann diese Liebe denn praktisch werden? Wie kann ich sie nicht nur verbal äußern? Wie kann ich sie auch zeigen? Durch irgendwelche Gesten, aber eben auch zu sich selbst ist es in einer wichtigen und richtigen Art und Weise eine Maßnahme. Sich selbst zu lieben bedeutet nicht im egoistischen Sinne nur sich selber zu pflegen, ja, oder so ein bisschen narzisstisch, sogar selbstverliebt zu sein. Boah, ich bin so gut, ich könnte mich küssen. Das ist Quatsch. Ja, das ist damit nicht drin. Ja, ne? Das ist damit ja nicht gesagt, sondern das ist eine Art Acht haben auf sich selbst, wie Paulus an den Timotheus geschrieben hat. Und damit in dieser Art und Weise tatsächlich auch die eigene Lebensführung im Blick haben, ja? Die eigene Gesundheit im Blick haben, durchaus auch medizinische Versorgung in Anspruch nehmen, wenn da was korrigiert werden muss. Ja? Das ist okay vor Gott. Ne? Und an dieser Stelle hat das etwas auch mit dem Erhalt des Lebens zu tun. Ja, und Gott gebraucht dein und mein Leben ja auch, um in dieser Welt Reich Gottes sichtbar zu machen und zu praktizieren. Und darum ist es gut, ja, wenn auch du lebst, auch irdisch, hier jetzt, im Hier und Heute. Und demütig sein vor deinem Gott. Dieser Dreiklang ist eigentlich ein Generalmaßstab. Wenn man danach fragt, was muss ich tun, um gerettet zu werden oder um Gott zu gefallen, ja, oder um Jesus Christus kennenzulernen. Da gibt es ja verschiedene Ergänzungen dieses Satzes. Ne? Demütig sein vor deinem Gott bedeutet natürlich, da wo der Herr Korrektur in seinem Wort bereithält, wo er auch durch eine Verkündigung in mein Leben hineinspricht oder wo er manchmal auch durch Maßnahmen und Lebensereignisse hineinredet, ja, eine Veränderung herbeizuführen und damit eben auch zu einer positiven neuen Entwicklung zu kommen. Das hat Jesus Christus in seiner Liebe zuerst praktiziert. Aber im Detail hat es Paulus noch mal so ein bisschen formuliert. Und das ist eine ganz interessante Stelle hier im Römer 13. Ja. Vor allem insofern historisch interessant, weil er offensichtlich etwas zitiert, wo wir nicht so genau wissen, ist das eigentlich schon aufgeschrieben gewesen oder nicht. Denn es ist eigentlich ein Zitat aus den Evangelien heraus, im Römerbrief. Ja, historisch gesehen ist der Römerbrief vor den Evangelien entstanden. Ja, Paulus hat geschrieben, denn was da gesagt ist, aus 2. Mose 20, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren, ist eine Besinnung auf die 10 Gebote. Das ist irgendwie ganz klar. Ja? Und was da sonst angeboten ist, wird in diesem Wort zusammengefasst, 3. Mose 19, 18, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das hat aber originalgetreu Jesus Christus auch so zitiert und gesagt. Der einzige Unterschied ist, ja, dass Jesus Christus noch das 5. Buch Mose mit zitiert hat und gesagt hat, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen. Also das vorangestellt hat und dann gesagt hat, und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist nicht ganz so entscheidend jetzt, das zu differenzieren. Wichtig ist für uns, ja, dass wir an dieser Stelle erkennen, ja, wenn Liebe überhaupt in irgendeiner Art und Weise da ist, dann gilt es, dass diese Liebe sich äußert und dass sie praktisch wird. Ja. Dass du nicht nur die 10 Gebote einhalten kannst für dich selber und generell keinen Blick hast für deinen Nächsten. Das wird eigentlich damit gesagt. Es reicht nicht, ja, ein moralisch gesehen hochstehender Mensch zu sein und den anderen Menschen aber den Nächsten in irgendeiner Art und Weise nicht wahrzunehmen, zu vernachlässigen, sich nicht drum zu kümmern, wenn man denn mit Dingen konfrontiert wird, wo man wirken kann. Dinge, die ich nicht verändern kann, dafür bin ich auch nicht verantwortlich. Ja. Aber Dinge oder Sachen, in die ich mich investieren kann, wo mir Möglichkeiten gegeben sind, bin ich schon auch mitverantwortlich, das umzusetzen. Und darum gibt es noch einen anderen Text in dem Zusammenhang, und zwar aus dem Jakobusbrief. Ja. Jakobus ist immer sehr praktisch und er hat es immer mit den Werken. Ja. Auch da muss man natürlich das von dem Fundament her sehen, Jesus Christus. Aber trotzdem ist es ganz wichtig, wenn nun einer von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, also Gott segne dich, ja, ist ja eine andere Formulierung. Hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen. Ja. Gott segne dich, hoffentlich, ja, hast du morgen auch noch wieder einen vollen Kühlschrank. Ja. Und hoffentlich brauchst du nicht frieren. Und hoffentlich kannst du die Heizungskosten morgen noch bezahlen. Ja. Man macht sich aber keine weiteren Gedanken darüber, sondern es bleiben nur verbale Äußerungen. Ja. Dann ist genau das, was Jakobus sagt. Was nützt ihnen das, wenn ihr ihnen nicht gebt, was sie zum Leben brauchen? Das ist ja eine modernere Übersetzung, aber es ist eigentlich praktisch angewendet. Ja. Den Nächsten im Blick zu haben und zu erkennen, was kann ich da letztendlich Gutes tun, ist Gottes Wort hören und danach handeln. Ja, für sich selber wahrzunehmen und offen zu sein für das Reden Gottes und daraus etwas zu machen. Das kann sehr unterschiedlich sein. Das hier ist ja nur ein Beispiel unter vielen. Da gibt es unterschiedlichste Dinge. Das ist manchmal sogar gar nicht nur im praktischen Bereich. Ja. Das kann manchmal auch dazu einfach eine Anwendung finden, darin eine Anwendung finden, indem man Zeit mit jemand anderem verbringt. Gestern kam plötzlich zu mir ein Nachbar, und war irgendwie ein bisschen durcheinander und sagte, Wolfgang, ich brauche mal ein Gespräch mit dir. Also er weiß, dass ich Pastor bin. Und dann dachte ich, oh, völlig unpassend jetzt und voller Terminkalender, guckte auch noch rein und blätterte so ein bisschen so. Ne? Und ich merkte auf einmal, du kannst diesen Menschen jetzt nicht abwimmeln. Das geht einfach nicht. Du hast Verantwortung vor Gott. Ja, und da ist es auch keine Frage der Sympathie. Mag ich das jetzt oder mag ich das nicht? Ne? Passt mir das oder passt mir das nicht? Und dann haben wir einen Termin tatsächlich vereinbart. Ja. Und es ist eigentlich sehr wichtig, das weiß ich, ja, für diesen Menschen immer mal wieder auch geistlich in einer Reflexion zu sein, um auch im Glauben zu wachsen und zu reifen. Ja. Und meine Hoffnung ist, dass er irgendwann auch tatsächlich in Gemeinde sich wiederfinden wird. Im Moment sieht das auch sehr positiv aus. Aber das kommt einem manchmal überhaupt nicht passend, so etwas. Und andere Situationen kennt ihr vielleicht auch aus eurem Leben, ja, wo das überhaupt nicht so angenehm ist. Jesus hat in den Evangelien gesagt, wenn dich einer um eine Meile bittet, dann gehe mit ihm zwei. Das ist ja so ein geflügeltes Wort bei uns geworden. Da habe ich diesmal mal ein bisschen mehr nachgeschlagen. Woher kommt das eigentlich? Ne? Ist das nur ein Sprichwort oder nicht? Es war wohl im Römischen Reich so gewesen, die Soldaten waren ja im ganzen Römischen Reich auch verteilt. Überall gab es so kleine Legionsstationen oder irgendwelche Garnisonen, aber auch kleinere Einheiten. Ja. Und diese mussten auch manchmal im Sinne von Streife, wie wir das kennen hier, Polizei, die Streife fährt, durchaus auch unterwegs sein, zu einzeln oder auch zu zweit. Ja. Und es gab ein römisches Gesetz, das wusste ich gar nicht. Wenn ein Soldat einen Zivilisten gefragt hat, kannst du mir eine Meile mein Gepäck mal tragen? Dann gab es das Gesetz, der Zivilist musste das machen. Ja? Und daher kommt diese Aussage. Das war per Gesetz geregelt, diese eine Meile. Wenn der Soldat gesagt hat, hör mal, ich kann nicht mehr, ja, hilf mir, dann hatte diese andere Person keine Chance, keine Ausrede. Ja? Sie musste das Gepäck nehmen und eine Meile tragen. Ja? Aber auch nicht mehr. Es war auch begrenzt. Aber daher kam das. Und darum konnte Jesus sagen, wenn dich einer um eine Meile bittet, dann geh mit ihm zwei. Und das widerspricht auch dem Gedanken Dienst nach Vorschrift. Ja, genau das ist es eben. Ja. Dienst nach Vorschrift ist nicht letztendlich das, was Jesus meint, weil Dienst nach Vorschrift ist normal. Das machen Christen sowieso, die Ordnungen einzuhalten. Ja. Darüber hinaus tätig zu sein und dem anderen mehr zu tun als das Geforderte, das ist der Grundgedanke, der dahinter steht, und das ist letztendlich Gottes Wort hören und eben auch danach handeln. Ein Gedanke letztens noch dazu, mein persönliches Glaubensleben. Ja, das habe ich so ein bisschen für mich selber auch reflektiert. Ja, und ich finde diese Formulierung, handle, höre und handle danach, eigentlich sehr gut, damit das nicht in der Theorie bleibt mit dem Wort Gottes. Ja. In Matthäus 6 lesen wir die Aussage, dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Wie sieht es mit meiner persönlichen Frömmigkeit aus, habe ich mir so als Frage gestellt. Mein persönliches Glaubensleben, und da gibt es drei Hinweise in der Bergpredigt, wo Jesus Christus immer diesen Satz am Ende gesagt hat. Ja, dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Ja, das erste ist, beim Beten. Die Jünger haben gefragt, Herr, lehre uns beten. Ja, wie können wir am besten beten? Und dann setzt er das Vaterunser ein. Ja, aber er sagt nicht, dass das eigentlich ein öffentliches Gemeindegebet ist. Ja, er sagt, geh in dein Kämmerlein, schließ die Tür zu und sei mit deinem himmlischen Vater alleine. Und dann bete so, unser Vater im Himmel. So hat er das eingesetzt. Ja. Und da steht diese Aussage, denn dein Vater, der das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Das heißt, kein anderer soll dein Gebet hören. Nur Gott allein. Ja. Das ist sicherlich kein Grundsatz gegen gemeinschaftliches Gebet in Gemeinde. Da haben wir im Neuen Testament auch Beispiele. Das ist ganz klar. Ja. Aber mal so von dem Ritual der persönlichen Frömmigkeit her gesehen, geht es erstens nicht um gute Worte. Und zweitens muss das kein anderer hören, sondern nur Gott allein, denn das hat etwas mit meinem Vertrauen zu tun. Ob ich Gott zutraue, dass nur wenn er es hört, die Dinge auch umsetzen kann. Beim Geben, das war das Problem so ein bisschen der Pharisäer und Schriftgelehrten. Ja, so ein Opferstock war sichtbar im Tempel. Und manche haben ganz deutlich sichtbar etwas da eingelegt, wo Jesus sagen konnte, die haben auch trotzdem nur etwas von ihrem Überfluss preisgegeben. Ja. Jesus hat gesagt, es soll nicht die linke Hand sehen, was die rechte tut. Das heißt, was ich gebe, muss kein anderer wahrnehmen. Das ist in unserer heutigen Zeit im Umgang mit Geld und zum Thema Korruption nicht ganz so einfach. Ja, wir müssen da Regeln haben in der heutigen Zeit, die auch vor dem Staat transparent sein müssen. Das ist ganz klar. Aber trotzdem ist damit ein Prinzip der Verborgenheit gemeint. Das, was Gott mir aufs Herz legt, ja, und was meine Frömmigkeit ausmacht, was ich bereit bin für Gott zu geben, das darf nicht in irgendeiner Art und Weise eine Wertung in einer Gesellschaft oder in einer Gemeinde haben. Ja. Das muss keiner mitbekommen, nur Gott allein. Und der dritte Gedanke ist, wo Jesus das sagt, dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Bei dem Thema Fasten, ja, ich meine da einfach mal bei der Zurückhaltung. Ja. Es muss niemand sehen, dass man irgendwo mal ein Gelübde, das kann man ja machen, ja, Gott gegenüber gesagt hat. Ne? Oder dass man sich entschlossen hat, tatsächlich auch sich in manchen Dingen zurückzuhalten. Man soll damit nicht seine Frömmigkeit zeigen. Damit ist man kein geistlicherer Mensch. Und vor allen Dingen war das damals so, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten ihrer Gesellschaft dadurch ja ihr Ansehen definierten. Je miesepetriger die aussahen, ja, je erbärmlicher die aussahen, ja, je kränker vielleicht. Boah, das ist aber ein Fastenmensch hier. Ja. Ist ja fast schon ein Eremit, ja, so wie der aussieht. Und das wurde als große Frömmigkeit dargestellt. Das Gegenteil ist richtig. Ja, wenn du dich in irgendeiner Art und Weise zurückhältst, sagt Jesus, sei ein fröhlicher Mensch. Ja, lass es keinen sehen. Ja, zeig den Leuten, dass du gesund bist und geh als fröhlicher Gottesmensch durch dieses Leben. Das ist ein richtiges Fasten. Ja, und das ist im Übrigen auch ein sehr gutes Zeugnis dann für Gemeinde und letztendlich für Jesus Christus selbst. Und in diesem Zusammenhang, Beten, Geben und Zurückhaltung, ja, sehe ich durchaus in Bezug auf Frömmigkeit, ja, viele Anwendungen, auch des Wortes Gottes im eigenen persönlichen Leben und damit eben in einer Art und Weise auch zeugnishaft für andere. Und insofern hat dieses Thema Gottes Wort, höre und handle, für mich selber auch nochmal eine starke Reflexion gegeben. Und ich möchte euch einfach das so empfehlen, unter diesem Aspekt des Lebenshauses, ja, Weichenstellung am Anfang des Lebens, ja, Begleitung in der Mitte des Lebens, ja, und Reflexion in reiferen Jahren, unter diesem Aspekt einfach mal die Bibel zu lesen, ja, und da eigene persönliche Anwendungen heraus zu formulieren und die natürlich dann eben auch umzusetzen. Amen dazu. Ich bete noch mit uns. Himmlischer Vater, ich möchte dir einfach dafür danken, dass dein Wort so individuell ist, so reichhaltig ist, dass es jeden Einzelnen in der Persönlichkeit, die du geschaffen hast, auch ganz individuell und persönlich anspricht. Ich danke dir, dass wir dein Wort haben und vor allen Dingen, dass es die Wahrheit ist, die uns leitet und führt durch das Leben hindurch und uns immer wieder die richtigen Impulse auch gibt, um dir nachzufolgen, Herr Jesus, und damit eben unser Lebenshaus auch wirklich auf ein gutes Fundament zu bauen. Danke dafür, dass dieses Fundament gilt und auch hält. Amen.